Hallo und herzlich willkommen beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Der Messias ist gelandet. Jürgen Klopp ist endlich da und ab sofort werden wir auf Jahre unschlagbar als deutsche Nationalmannschaft sein. So viel ist mal sicher. Und zu Kloppos und unserem Glück scheint die nächste WM nicht mit 380 Mannschaften und 12 Trinkpausen pro Spiel für Werbung stattzufinden, denn Gianni Infantino ist mit seiner Revolte von oben vorerst gescheitert. Es gibt viel zu besprechen. Mit ihm, hier ist er frisch aus dem Urlaub. Jens Secker. Hi Jens.
Hi Nils. Ich dachte schon, als du sagst, der Messias ist gelandet. Wieso? Ich bin doch gar nicht geflogen. Ich war zwar im Urlaub, aber wir sind tatsächlich mit dem Auto gefahren, weil das nur so möglich war. Aber nee, du bist auf Kloppo gegangen. Ja, das kann ich auch verstehen. Vielleicht eher Messias, ich Brian dann oder so. Ist schon.
Und ich habe wirklich gedacht, ich habe schon eine gute Bräune. Vielleicht liegt es auch am Licht, aber du siehst gut gebräunt aus, Jens.
Ja, wir waren viel draußen, aber das ist so, weil hier die Jalousien ein bisschen unten sind und dann kommt da so eine, ja, kommt so eine Wärme hier in den
ein
Raum.
Ein günstiges Licht
so, fällt ja, ja, es ist ein günstiges Licht.
So ja, ja, sehr gut. Genau. Schön, dass du wieder da bist, Jens, und schön, dass wir wieder da sind und jetzt dann vielleicht auch in den kommenden Wochen tatsächlich wieder in der gewohnten Rhythmik, die wir jetzt ein bisschen haben schleifen lassen. Aber gut, so viel Zeit muss auch mal sein. Ne? Und wenn Urlaub ist, ist halt auch mal Urlaub.
Und wir können ja mal zumindest kurz erklären, wir haben es ja auch versucht. Wir hatten zwischendrin mal zwei Slots, wo wir dachten, es könnte vielleicht klappen, aber dann ist dann doch irgendwas dazwischen gekommen, vor allen Dingen bei mir. Und so mussten wir die Themen, die jetzt in den vergangenen Wochen waren, die mussten wir uns noch ein bisschen aufsparen für heute.
Genau, genau. Aber wir fangen mit der Tagesaktualität an, denn da war ja in den letzten Tagen richtig was los rund um die FIFA und Gianni Infantino.
Es ist schon verrückt, ne? Nach der WM ist vor der WM und alle reden nur über die FIFA. Denn die FIFA und ihr Chef Gianni Infantino haben die Fußballwelt wirklich mit ihrem Plan zum Verkauf von WM-Anteilen an private Investoren aufgemischt. Das kann man nicht anders sagen. Sollen wir das Ganze mal chronologisch ein bisschen aufarbeiten, Nils?
Ich glaube, das wäre ganz gut. Vielleicht hat es der eine oder andere ja gar nicht so mitgekriegt, was da jetzt alles so passiert ist.
Genau. Vergangene Woche berichtete die Times, dass die FIFA ein Unternehmen namens FIFA Forward Enterprise gründen will, das die kommerziellen Rechte an den wichtigsten FIFA-Wettbewerben übernimmt. Zu diesen Wettbewerben gehören die Frauen-WM, die Männer-WM und auch die so allseits beliebte Club-WM. Und an diesem Unternehmen können private Investoren dann 20-30% der Anteile erwerben. Und diesen Zeitungsbericht hat die FIFA dann auch bestätigt und hat gesagt, jo, das ist richtig, an diesem Plan arbeiten wir. Warte mal, Einstieg von Investoren, das erinnert mich doch an irgendwas, Nils, da war doch was.
Ja, es ist irgendwie erstaunlich. Er versucht es offensichtlich alle paar Jahre wieder, ne? Oder zumindest auf der großen Bühne wird das verfolgt. Wir erinnern uns an die Super League, die nie zustande gekommen ist. Vielleicht irgendwann mal zustande kommt, aber auch da ging es ja vor allem darum, wieder ein neues Format zu schaffen, um mehr Kohle rauszuholen. Genau. Und das ist nun, das ist natürlich Infantinos grundsätzlicher Auftrag, das muss man sagen. Vielleicht ganz kurz, sehr empfehlenswert, habe ich gestern Abend zufällig entdeckt in der ZDF-Mediathek. Ich habe geguckt, gibt's schon wieder heute Show und habe gesehen, ach okay, es gibt einige Specials, unter anderem ein halbstündiges Special nur zu Gianni Infantino. Und das habe ich mir gestern noch angeschaut und das war ein sehr guter Recap auch für mich, weil ich dann mich wieder an einige Sachen erinnert habe und beispielsweise auch wieder daran erinnert habe, dass Infantino ja auch mal versucht hat, die WM alle zwei Jahre stattfinden zu lassen.
Ja, die Idee gab es auch schon mal. Ja.
Genau, und da gab es ja auch extrem Gegenwind aus Europa, aber dann auch aus Amerika. Also er versucht es einfach immer wieder.
Ja, und auch in Deutschland haben wir ja eine Geschichte mit diesen Investoreneinstiegen, ne? Erinnere dich an die DFL-Geschichte, wo dann auch Investoren dazu genommen wurden und die Fans haben rebelliert, wir lassen uns unseren Fußball nicht kaputt machen. Mhm. Wir wollen der Geschichte nicht vorgreifen, aber so in der Richtung ist es ja jetzt auch ausgegangen. Also, um nochmal drauf zurückzukommen, Infantino betonte, dass er das umstrittene Projekt vor allen Dingen umsetzen will, weil zu wenig Geld bei den einzelnen Verbänden ankommen würde. Mhm. Höhere Zahlungen an die Mitgliedsverbände bedeuten höhere Investitionen in bessere Fußballplätze, stärkere Nationalmannschaften und sie ebnen den Weg für Jungen und Mädchen überall auf der Welt. Das sagte er. Und er versprach, wir kümmern uns um alle.
So natürlich.
Der FIFA-Präsident soll den Mitgliedsverbänden eine Frist bis zum 19. September gesetzt haben, um den Plänen zuzustimmen. Und wie gesagt, die Verbände werden mit hohen Summen und der Aussicht auf eine noch größere, eine nochmals erweiterte WM geködert. Und das sind ja, glaube ich, also über 200 Verbände und eine einfache Mehrheit reicht. Das heißt, wenn mehr als die Hälfte dafür ist, wäre dem zugestimmt sozusagen. Mhm. Du hast es ja eben schon gesagt, Nils, überraschen kann uns das ja nicht, ne, dass er mit solchen Plänen um die Ecke kommt.
Es ist einfach nur überraschend, wie kackdreist er doch auch in diesem Fall vorgegangen ist, muss man sagen. Also es ist ja ganz schön, dass ein paar Dinge in dieser Welt dann doch noch funktionieren. Und ich rede von einer maximal auf Profit orientierten Welt, einer Welt auch, wo wir sehen, was politische Führer teilweise für perfide Spielchen spielen. Und irgendwie ist schon auch Infantino so ein bisschen wie Trump in meinem Kopf. Also auch so ein Möchtegern-König, der einfach herrscht von oben. Und deswegen hält das einfach auch nicht für notwendig, mit den Mitgliedsverbänden vorher vielleicht mal über diese Idee zu sprechen, sondern dem wird das vorgelegt und wird gesagt, bis zum 19. September stimmt ihr bitte zu. Mhm. Und dann gibt's auch viel Geld. Ansonsten ist Papa auch ein bisschen sauer. Und jetzt seht mal zu. Also das ist schon wirklich krass, die Aktion.
Und du hast eben den Namen Trump schon genannt. Und das war ja, glaube ich, auch was dann viele auch auf den Plan gerufen hat. Denn gerüchteweise soll auch eine dieser Investoren oder dieser Unternehmen auch ein Trump-nahes Unternehmen eben gewesen sein, die dann eben Anteile an der WM übernimmt. Und das hat natürlich ein Geschmäckle nach allem, was in den vergangenen 12, 18 Monaten zwischen den beiden Buddies so passiert ist. Mit dem FIFA-Friedenspreis.
Natürlich, genau.
Das war schön.
Sag mal, hast du mal gelesen oder selbst ernsthaft darüber nachgedacht, was denn das in Konsequenz eigentlich bedeutet hätte? Also dieser Anteilsverkauf, also gehen wir davon aus, da wird so ein Unternehmen gegründet und dann gibt's halt private Investoren, die sind damit 30% beteiligt, heißt, sie haben natürlich auch starke Mitspracherechte. Also zu was hätte das denn führen können?
Also es hätte zumindest, was ich so ein bisschen gelesen habe, ist, dass es erstens dazu hätte führen können, dass natürlich die WM weiter aufgeblasen wird. Also dass du einfach noch einen noch größeren Wettbewerb hast. Dadurch werden natürlich zusätzliche Einnahmen generiert, die dann zu 30% oder je nachdem, wie hoch die Anteile eben sind, bei den Investoren auch hängen bleiben. Es hätte, was ich auch noch gelesen habe, es hätte natürlich auch dazu führen können, dass, sagen wir mal, solche Wettbewerbe vorrangig in Gebieten ausgetragen werden, wo einfach großes Interesse ist und auch eine größere Zahlungskraft herrscht, dass sozusagen auch die Ticketpreise eben noch höher gezogen werden können, sodass eben auf diesem Weg auch noch mehr verdient wird. Also es gibt da schon eine ganze Menge an Gedankenspielen, die man da so hatte, was so passieren könnte. Aber es geht alles, genau wie du es vorhin gesagt hast, nur darum, irgendwie mehr Profit zu machen, dass eben dann diese Investorengruppe dann auch möglichst viel einstreichen kann. Ja, also noch größer, noch weiter, noch mehr Kommerzialisierung. Ja, genau.
Und das Witzige ist, ich meine, es geht ja schon total in diese Richtung, ne? Wenn du dir jetzt anguckst, die nächste WM findet ja auf 3 Kontinenten statt. Und das wurde ja auch heftigst diskutiert. Also Europa, Afrika, Amerika, muss man dazu sagen. Ich glaube aber Hauptgastgeberländer sind Portugal, Spanien und Marokko.
Genau.
Und das Witzige ist ja, das gab es ja vorher auch noch nie. Also die klimafreundlichste WM aller Zeiten, wo du dann mal eben 10.000 Kilometer zwischen zwei Spielen fliegen kannst. Und das wurde ja auch nur gemacht, weil es ja diese Regelung gibt, dass sich eigentlich die Gastgeberländer bzw. Kontinente abwechseln müssen.
Ja.
So, und das hat Infantino jetzt so eingefädelt, damit dann die WM danach, also 2034, in Saudi-Arabien stattfinden kann.
Genau.
Auch eine Fußballnation schlechthin, ebenso wie Katar. Also da wird nur getrickst und gemauschelt, um am Ende irgendwie noch ein paar Euro mehr zu verdienen. Und ich weiß nicht, ob ich die Zahlen jetzt hundertprozentig im Kopf habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass die FIFA mit der WM in Russland 2018 haben die einen Gewinn von, ich glaube, 4,5 Milliarden gemacht. Mit der WM in Katar haben sie über 7 Milliarden verdient. So. Und das Geld muss natürlich auch irgendwo landen, ist ja klar. das muss auch ausgegeben werden und das landet garantiert bei den in den besseren Fußballplätzen und in den stärkeren Nationalmannschaften und in den geebneten Wegen für Jungen und Mädchen überall auf der Welt.
Hundertprozentig, ne? Und deswegen, das ist ja so ein bisschen das Perfide, dass er jetzt sagt, wir müssen einfach noch mehr Geld generieren, dass endlich bei diesen Vereinen oder Verbänden was ankommt. Das ist halt totaler Quatsch.
Das ist halt einfach ein Lügner vor dem Herrn. Und wenn man sich noch erinnert, wie Gianni Infantino angetreten ist, also vielleicht auch da nochmal ganz kurz den Rückgriff zu früher. Infantino war ja vorher bei der UEFA und war quasi rechte Hand von Michel Platini. Platini hat es auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass er dem Geld so abgeneigt ist, sagen wir es mal so. Und diese riesige Männerfreundschaft zerbrach ja dann, als Sepp Blatter als FIFA-Chef quasi zurückgetreten ist oder wurde, auch wegen Korruptionsvorwürfen. Und eigentlich wäre Platini der designierte Nachfolger gewesen. Aber plötzlich hat die Presse dann über eine Geldzahlung von Blatter an Platini berichtet. 2 Milliarden Euro sollen das gewesen, 2 Millionen, sorry, Euro sollen das gewesen sein.
Mir wurde gerade ein bisschen schwindelig, Nils.
Ja, ja. Für angebliche Beraterdienste und es wird kolportiert, dass diese News durch Infantino an die Presse geraten ist. Dann gab es den Bruch zwischen Infantino und Platini und Platini konnte eben kein FIFA-Chef mehr werden aufgrund dieses Skandals und deswegen wurde es Infantino. Und Infantino ist angetreten und hat wirklich in den ersten Statements, die er gegeben hat, immer wieder gesagt, es ist vorbei mit der Korruption bei der FIFA. Jetzt wird alles besser, der Fußball gehört euch, das ist euer Geld und nicht das Geld vom FIFA-Präsidenten. Und bis heute sagt er das eine und macht einfach das komplette Gegenteil.
Ja. Und das hat natürlich auch hohe Wellen geschlagen. Und zum Beispiel Bayerns Sportvorstand Max Eberl hat deutliche Worte gefunden. Er sagte, ich finde es beschämend. Die FIFA ist für mich da, dieses Spiel zu begleiten, dieses Spiel in Formen und Regeln zu bringen, Weltmeisterschaften auszurichten. Es fühlt sich an, als würde alles... Es fühlt sich an, als würde nur Geld auf allen Kanälen verdient werden wollen. Mann, Max, das hättest du auch ein bisschen einfacher sagen können. Sorry, da bin ich wirklich drüber gestolpert. Ich fühle mich als Kind des Fußballs. Ich darf das jetzt schon mehrere Jahrzehnte machen und selbst mich ekelt das an.
Schön. Christian Streich sprach von mafiösen Strukturen. Da muss man sich mit allem wehren. Und auch interessant, was DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt. Der war ja auch nicht eingeweiht in die FIFA-Pläne. Ja. Er meinte, diese Nachricht hat uns einmal mehr überrascht. Ich bin Mitglied, auch im FIFA-Council, also dem höchsten Gremium der FIFA. Und dann erwartet man schon, dass man über eine solch gewichtige Entscheidung, über solch einen Prozess auch vorab informiert wird.
Ja, und sogar im allerengsten Kreis gibt es heftige Reaktionen. Infantinos leitender Berater Carlos Cordero ist aus Protest gegen die Investorenpläne zurückgetreten und hat auch ein Statement verfasst. Und er sagte, es ist ein schlechtes Geschäft für die FIFA-Mitgliedsverbände, ein schlechtes Geschäft für den Fußball und ein schlechtes Geschäft für die langfristige Zukunft des Sports.
Auch das spricht halt nicht dafür, dass Infantino da vorher einfach eine vernünftige Kommunikation gemacht hat. Denn wenn wir uns jetzt mal ganz kurz auf seine Seite stellen, also wir würden niemals für so einen Menschen arbeiten, aber wenn man ihn kommunikativ beraten würde, hätte man natürlich gesagt, schmiede vorher deine Allianzen. Bring das nicht raus und dann guck, wie die Reaktion ist, sondern da muss man natürlich vorfühlen. Das ist ein gängiges Vorgehen in der Politik. Wenn man was vorhat, dann sollte man vorher mal abchecken, wie die anderen dazu so stehen und sie bestenfalls auf die eigene Seite ziehen.
Naja, das ist der Trump-Weg.
Ja, das ist der Trump-Weg. Aber wie gesagt, es ist ganz schön, dass es zumindest nicht immer funktioniert. Es funktioniert ja leider zu oft, aber in dem Fall halt auch nicht. Und stark war ja auch, muss man sagen, die Reaktion der UEFA. Und ich meine auch die UEFA.
Ausnahmsweise, ne? Also, mal, das muss man auch wirklich sagen. Ja. Die haben die haben auch genug Dreck am Stecken, so ist das ja auch nicht. Und wenn du dir die Champions League anguckst, wie die aufgeblasen ist und mit ihren Investoren wie Lays, wie Heineken, wie sie alle heißen, ich glaube Mastercard ist da auch noch drin, ne? Also das ist auch alles fremdfinanziert. Und erlaub mir nur diesen klitzekleinen Kommentar auch noch in Richtung des FC Bayern. Ne? Also Max Eberl, der dann sagt, es ist beschämend und was hat er gesagt? Ihn ekelt das an. Ja, ja. Come on, Max, ne? Guck mal auf die Brust deiner Spieler. eure Arena heißt Allianz Arena, ne? Also es ist ja nicht so, als würde der FC Bayern komplett ohne Investoren funktionieren. Also lass die Kirche da vielleicht nochmal im Dorf, aber es ist natürlich, du hast natürlich mit allem recht, was du gesagt hast, aber ich finde es so ein bisschen überzogen, weil der Fußball ist sowieso so kommerzialisiert. Das, die Reaktion war jetzt schon auch gerechtfertigt, aber zu sagen, es ist beschämend oder es ekelt mich an, das finde ich ein bisschen viel.
Yeah, well.
Es du ist wolltest was anderes sagen.
Jetzt wenn man, ja, ja, aber es ist ja ganz schön, wenn man quasi, wenn die Kommerziellen dann auf die noch kommerzielleren mal zeigen ja, können. Genau. In dem Fall. Ja, ich muss dir sagen, ich finde es schon auch ein Unterschied. Ich meine, das mit Sponsoring und sowas ist halt auch ein Stück weit normal, aber das ist schon eine neue Ebene. Wird es wirklich so ein Wettbewerb da komplett irgendwie zu verhökern und gar nicht zu wissen, was das alles für Konsequenzen hat. Hm? Ja, wie auch
ich
immer.
Glaube, aber ich... Ja, ich glaube, Kritiker der Premier League würden sagen, da ist schon seit vielen Jahren der Wettbewerb verhökert worden. Weil das sind auch alles private Investoren, die in den Unternehmen drin, in den Vereinen, sag ich schon Unternehmen, die in den Vereinen drinstecken und da die Geschicke lenken und da auch Geld reinstecken oder abziehen, wie es ihnen gerade beliebt. Also von daher, wir dürfen, glaube ich, nicht so tun, als wäre das jetzt hier so, die überschrittene Grenze, weiß ich nicht, das ist mir ein bisschen viel. Ja, das ist scheiße und das ist gut auch, wir können der Geschichte ja kurz vorgreifen, dass es jetzt auch gescheitert ist, eben auch durch den Protest der UEFA, durch den Protest des Asiatischen Verbands und auch durch den Protest des Kontinentalverbands CONCACAF, also Nord- und Mittelamerika. Das ist schon gut, dass das jetzt nicht passiert, aber wir dürfen nicht so tun, als wäre das jetzt die rote Linie. Pff, da gab es schon ein paar, über die wir gegangen sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
Ja. Ja, also ich fand es auf jeden Fall gut, dass da ordentlich Gegenwind kommt und dass da auch gleich Einigkeit herrscht. Die UEFA hat ja gleich so eine Dringlichkeitssitzung einberufen und da wollte man eben mit einer Stimme sprechen. In dem Fall ist es mal ganz gut, dass es
ja
gekommen ist.
Richtig.
Der UEFA. Ja.
Wie schon gesagt, der Spuk ist vorbei. Infantino hat jetzt übers Wochenende, ne, irgendwie Freitag, Samstag, eingesehen, dass er mit seinen Plänen eben nicht durchkommt. Und er sagte dazu in einem Instagram Statement: Nachdem wir uns alle Standpunkte aufmerksam angehört haben, ist deutlich geworden, dass das Projekt zu Spaltungen geführt hat. Ja, die unabhängig vom Ausmaß der Unterstützung nicht mehr im Interesse des ursprünglich angestrebten Ziels liegen. Ja, süß. Hätte er vorher vielleicht mal fragen können. Das wäre nicht schlecht gewesen, wenn er vorher mal ein paar Leute fragt und sagt, na, wie findet ihr das eigentlich? Da hast du schon recht.
Weißt du, was ich vor allem jetzt die spannendste Frage finde? A, was hat er als nächstes vor? B, wie viele Möglichkeiten bekommt er noch, nächste Dinge vorzuhaben? Also das vielleicht jetzt auch was, über das Infantino stolpern könnte? Denn man hört ja hier und da, es werden Konsequenzen gefordert. Ich habe jetzt auch übers Wochenende, die Bayern hatten ein Testspiel irgendwo auf dem flachen Land und da wurde Herbert Heiner auch interviewt und der meinte auch, es ist eigentlich klar, dass das jetzt umfassend untersucht werden muss und dann auch Konsequenzen gezogen werden müssen. Und ich glaube, viele wollen sehr gerne, dass das jetzt genau der Moment für Infantino ist, wo er eben abtreten muss und man da vielleicht mal jemanden neuen installiert. Ja. Aber die Frage ist, wie ist das möglich?
Das fragst du mich? Weiß ich nicht.
Ja, das Lustige ist ja, es gibt ja eine Ethikkommission bei der FIFA, ne? Und das habe ich auch gestern in dieser Doku noch gelernt. Als Infantino zur FIFA gekommen ist, hat er ja direkt mal 81 Mitarbeiter rausgeschmissen, so im obersten FIFA-Gremium und hat da seine Leute dann reingesetzt und unter diesen 81 waren noch zwei Damen aus der Ethikkommission, die damals aufgedeckt haben, diese Zahlung zwischen Blatter und Platini. Also die zwei Damen, die ihn eigentlich ins Amt gebracht haben, mehr oder weniger. Aber der hatte natürlich Schiss, wenn die bei mir auch so hingucken, dann bin ich ja der Nächste. Ja, also ich glaube, auf eine FIFA-Ethikkommission müssen wir nicht warten. Da muss wahrscheinlich der Druck von außen so groß werden, dass er dann zurücktritt. Oder er wird halt nicht wieder gewählt. Aber ich glaube, bei den letzten beiden Wahlen gab es ja gar keine Gegenkandidaten.
Ja, ja, genau. Aber es gibt wohl jetzt schon die ersten Namen, die da kursieren, unter anderem der kanadische Verbandspräsident. Aber ich kann es mir vorstellen, wie auch in einem Unternehmen, wenn sich genug finden, die gegen ihn sind, dann wird es eine Möglichkeit geben, ihn eben seines Amtes zu entheben. Aber muss man mal warten.
Er hat halt, glaube ich, auch immer noch Fürsprecher. Und wenn man jetzt sieht, welche Verbände jetzt die Pläne abgelehnt haben, da war ja beispielsweise der afrikanische Verband nicht dabei. Und das ist ja was auch relativ offensichtlich ist, als Infantino ins Amt gekommen ist und auch die Jahre danach ist er ja immer wieder durch die ganze Welt gereist und war eben auch viel in Afrika vor Ort. Mhm. Und da macht er natürlich Versprechungen, um Stimmen zu haben. Und er holt sich die Stimmen und dann muss er natürlich im Gegenzug versprechen, dafür machen wir die WM jetzt bald mit 128 Ländern, damit auch ihr mit dabei sein könnt. Ja, und ich glaube, er hat da schon auch noch ein paar Stimmen auf seiner Seite. Aber das kann nicht ewig funktionieren.
Ja, wir werden sehen. Sollen wir nochmal die WM kurz rund machen, Nils?
Stimmt, eigentlich haben wir das gar nicht gemacht.
Über das Finale und sowas haben wir noch überhaupt nicht gesprochen.
Ja,
bist du denn mit Spanien als Weltmeister zufrieden?
Ja, also ja, ich war dann ehrlich gesagt schon so ab, als die Deutschen raus waren, war ich irgendwie bei England. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn die Engländer das mit einem deutschen Trainer dann nach 60 Jahren mal wieder geschafft hätten. Demnach war ich dann schon ein bisschen traurig, als die Engländer im Halbfinale raus sind. Auch nicht ganz zu Unrecht, muss man ja sagen. Und das Spiel um Platz 3 war natürlich nochmal ein Highlight. Also das war ziemlich geil. England gegen Frankreich, ich weiß schon gar nicht mehr, 6-4?
Oh Gott, 6-4, da waren so viele. Ja.
Mhm, ja. Das war wirklich cool. Und mit Spanien als Weltmeister kann ich gut leben, mit dem Finale konnte ich nicht so gut leben, ehrlich gesagt. Hast du es geguckt? Also es war ja nicht so ansehnlich.
Ja, ich habe es geguckt, wir waren dann noch in Österreich, sind am nächsten Tag dann weitergefahren Richtung München und dann haben wir abends schon gepackt und hatten schon irgendwie alles zurechtgelegt und hatten uns Kissen aufgebaut und haben dann zu dritt das Spiel geschaut und es war einfach unfassbar schlecht, dieses Fußballspiel. Also natürlich kann man vor allen Dingen den Spaniern nicht absprechen, dass sie es nicht versucht hätten. Mhm. Aber was Argentinien da auf den Platz gebracht hat, war einfach nichts und war auch aus meiner Sicht eines Finals unwürdig. Und vor allen Dingen, wenn man das Spiel, du hast es eben schon angesprochen, das Spiel gegen England davor gesehen hat, wo sie ja eben England rausgekickt haben im Halbfinale und dann eben die Träume der Engländer zerplatzt sind, nach 60 Jahren mal wieder in einem Finale zu stehen, beziehungsweise mal wieder den Titel zu gewinnen. Das, und dann haben die so eine Leistung drauf gegen Spanien, das war schon furchtbar.
Ich habe nur so gedacht, ne, vielleicht gibt's ja den einen oder anderen Nicht-Fußball-Fan, der sich dann gesagt hat, ach komm, die WM, ich guck's mir nicht an, das Finale gucke ich mir dann an. Dann sehe ich mal so richtig, wie Fußball aussieht. Gottes Willen. Ja, das war schon wirklich ein Scheißspiel, muss man sagen. Aber gut. Ja, dann war's das mit der WM. Ich bin bis zum Schluss dabei geblieben. Jens, meine WM war es nicht. Also das lag wahrscheinlich an den Zeiten, vielleicht noch an anderen Dingen. Auch natürlich daran, dass bei mir einfach jetzt viel los war und ich auch gar nicht oft die Zeit hatte, da Fußball zu gucken. Aber mich hat's nicht so erreicht dieses Jahr in Summe. Wie war es bei dir?
Ja, ich fand diesen ganzen Modus mit diesen 48 Teams auch schwierig, weil dann eben dann schon irgendwie, ja, und die Dritten kommen ja eigentlich auch alle durch. Und dann hatte diese Vorrunde für mich so gut wie keine Bedeutung. Also ich glaube, außer der ersten beiden Deutschlandspiele habe ich in der Vorrunde auch so gut wie nichts gesehen. Und für mich begann dann die WM mit dem 16-Finale. Und da waren ja dann auch direkt ein paar spannende Spiele auch dabei. Da habe ich ein bisschen mehr geschaut. Also klar kann man jetzt auch darüber meckern, dass die FIFA möglicherweise ja vorhat, auf 64 zu erhöhen. Aber zumindest würde das wieder mehr Spannung auch in die Vorrunde bringen, dass du weißt, es treten in jeder Gruppe 4 Mannschaften an und nur 2 kommen durch. Und dann wird der Wettbewerb für mich wieder ein bisschen klarer. Ob du unbedingt 64 Mannschaften brauchst, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich wäre mit 32 eigentlich auch sehr zufrieden gewesen, wie es in der Vergangenheit war. Aber wenn es nun mal so kommen sollte, dass wir nochmal erhöhen, dann finde ich es, zumindest hat es diesen einen Vorteil, dass die Gruppenspiele wieder ein bisschen interessanter sind und es nicht heißt, ja, eigentlich im Prinzip kommen wir mit 2 Unentschieden, werden wir halt Dritter. Mhm. Und wenn wir mit einem ganz okayen Torverhältnis oder nicht ganz beschissenen Torverhältnis rutschen wir doch noch ins 16-Finale. Das finde ich in der WM eigentlich ein bisschen unwürdig.
Ja. Gucken wir mal, was es für Überraschungen dann in 4 Jahren gibt. Mit Sicherheit wird es ein paar geben.
Ja.
Da können wir jetzt schon ausgehen. Und dazwischen haben wir ja auch noch eine EM. Und zwar in England. Und das ist natürlich dann wieder sehr spannend. Und das bringt uns ziemlich direkt natürlich zu dem Mann und zu dem Namen, der uns auch in den vergangenen Wochen extrem begleitet hat, Jürgen Klopp. Er ist endlich da. Er ist neuer Bundestrainer. Jahrelang haben wir uns das gewünscht. Also vor allem vor seiner Zeit bei Red Bull. Aber gut, jetzt ist es so und wir freuen uns ja auch ein bisschen. Wir haben natürlich seine Antritts-PK beim DFB mit großem Interesse verfolgt. Vielleicht erstmal die Kommunikationsfrage vorneweg, Jens. Nachdem wir jetzt ja einige Jahre die PKs von Nagelsmann uns anschauen mussten, welchen Gesamteindruck hat Klopp auf dich gemacht? Hat er sich gut verkauft?
Ja, ich finde schon, weil er so eine ganz gute Mischung aus Klarheit, Lockerheit rübergebracht hat, weißt du? Also ich finde, man hat ihm schon angemerkt nach dem Motto, ich weiß schon, welche Bedeutung dieser Job hat, aber er ist halt dann trotzdem Jürgen Klopp und bringt das mit einer gewissen Lockerheit auch rüber. Hm. Aber wie gesagt, darauf werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen, an der einen oder anderen Stelle hat er schon auch sehr, sehr deutlich gemacht, was er von sich, vom DFB, aber eben auch von uns, also von uns als Gesellschaft und auch von den Journalisten erwartet. Ja. Und da war er teilweise sehr deutlich. Also von daher, ich finde, es war ein guter Auftritt. Und wie hat es die Pressesprecherin, die Franzi, zwischendrin irgendwie gesagt? Ja, man merkt dir an, Jürgen, dass du PKs vermisst hast.
Ja, ja, da hat er relativ lange Antwort gegeben.
Genau. Ne? Er hat auf die erste Frage, glaube ich, 25 Minuten geantwortet, gefühlt zumindest. Also ja, man hat auch so das Gefühl gehabt, er hat auch Bock und hat auch so dieses, hat das auch versprüht. Also von daher, ich hatte einen guten Eindruck.
Man hat halt einfach so das Gefühl, da sitzt ein wirklich gestandener Mann und Trainer. Und der strahlt einfach eine innere Ruhe und auch einfach eine Stärke aus und gerade auch dadurch, dass er ehrlich ist. Ich erinnere mich an die Stelle, als er auch noch mal kurz auf sein Noch eingegangen ist, damals als Kommentator Richtung Julian Nagelsmann. Und ich finde es auch cool, dass er das dann noch mal aufgegriffen hätte. Ich hätte es jetzt auch nicht vermisst, wenn es nicht gekommen wäre, aber wie er es gemacht hat, war halt cool. Und er sagte halt auch, das war jetzt einer meiner schlechteren kommunikativen Tage, so sinngemäß. Mhm. Und das ist auch Teil der Stärke, eben auch solche kleinen Schwächen, die er dann hier und da mal offenbart, denn es ist ja nicht viel, da noch einfach mal einzuräumen. Ja. Und ne, ansonsten, Jürgen Klopp, man kann da kein negatives Wort verlieren. Ich finde, er hat das super souverän, super sympathisch gemacht und einfach auch so, dass alle Bock wieder auf die Nationalmannschaft kriegen.
Ja, und er hat sich auch nicht locken lassen. Also als dann so ein paar Fragen auch zu, so Detailfragen aufkamen, zu was ist mit Joshua Kimmich, wird er ihn zurück ins Mittelfeld ziehen, und sagt er auch, hör auf. Habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ja, diese Arbeit fängt jetzt an und damit werde ich mich jetzt befassen und dann werde ich eine Entscheidung treffen, die für die Mannschaft und für das Land irgendwie am besten ist. Und dann kam halt so dieser Kloppsche Halbsatz noch hinterher. Aber eins kann ich Ihnen versichern, wir werden auf jeden Fall mit einem Rechtsverteidiger spielen. Also das ist schon ziemlich sicher. Weißt du, so eine lockere Note, die dann halt mit ihm immer noch mal reinkommt, das hat er einfach sehr charmant gemacht.
Charmant und trotzdem auch deutlich, wie wir auch immer bei den Trainings sagen, Jens. Klar, in der Sache freundlich im Ton. Mhm. Und wir haben uns mal ein paar Aussagen rausgesucht, die wir besonders bemerkenswert fanden oder zumindest bemerkenswert genug, dass wir mal ganz kurz drüber sprechen. Und die Aussage, die, glaube ich, am meisten Wellen geschlagen hat, war die folgende. Aber an dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, ich bin scheiße, dann bin ich weg. Und wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal so klar formuliert hat auch. Den letzten Teil vor allem.
Genau. Und er sprach damit ja vor allen Dingen die Journalistinnen und Journalisten im Raum an.
Genau.
Und das war schon sehr deutlich. Er hat öfter mal solche Sachen gesagt. An der einen oder anderen Stelle hat er manchmal aus meiner Sicht auch ein bisschen falsches Verständnis von Journalismus gezeigt, indem er so, wir müssen alle und ihr seid auch Teil davon und so weiter. Nee, Journalisten sind nicht dafür da, irgendwie Stimmung zu machen, positive für ihn oder für die Nationalmannschaft, sondern sie sollen das berichten, was sie sehen. Aber er spricht ja hier vor allen Dingen diesen sehr persönlichkeitsnahen Journalismus an, wo es einfach darum geht, irgendwie jede private Story irgendwie auszuschlachten oder sowas. Aber das fand ich an der Stelle schon gut. Wie gesagt, so dieses, auch ihr Medien müsst euren Teil dazu beitragen, dass das hier alles läuft. Das ist mir dann ein bisschen zu viel. Das brauche ich nicht unbedingt. Das andere konnte ich verstehen.
Ich stelle mir gerade vor, wenn so eine Aussage Julian Nagelsmann bei seiner Antritts-PK gesagt hätte. Wie wäre das angekommen? Ich glaube nicht ganz so wie jetzt. Denn jetzt hat er meistens dafür großen Respekt bekommen, dass er das so klar äußert. Aber ich glaube, bei einem Nagelsmann hätten sich viele Medienvertreter auch gedacht, aha, ist klar.
Was willst du denn?
Genau, genau. Aber das kannst du dir halt nur erlauben, wenn du so eine Vita hast wie er, ne?
Und das ist auch hundertprozentig so. Und das hast du ihm auch angemerkt, dass er weiß, wer er ist. Also das ist ja so dieses Selbstbewusstsein, das hat er. Er bringt das halt mit ein bisschen Charme und mit ein bisschen Lockerheit rüber. Und bei Julian Nagelsmann driftete das dann zu oft aus meiner Sicht in Richtung Arroganz und Überheblichkeit ab. Ja. Und da ist er, Jürgen Klopp ist so an so einer Grenze, finde ich. Aber er schafft es eben so durch seine Lockerheit und durch seinen Charme eben auf der guten Seite zu bleiben.
Ja, das stimmt. Kommen wir noch zu einer zweiten Aussage, die ich auch ganz spannend finde. Jeder, der berechtigt ist, für Deutschland zu spielen, der soll sich Mühe geben, denn ich werde gucken. Heute wird niemand abgeschrieben. Es ist ein Neustart. Interessant finde ich die Aussage vor allem deshalb, Jens, weil sich natürlich direkt eine Frage anschließt. Was bedeutet diese Verpflichtung von Jürgen Klopp für den Kader? Also wird er den Kader komplett umkrempeln? Wird er 20 Spieler aus dem Hut zaubern, die wir nicht so richtig auf dem Schirm haben? Oder glaubst du eher, so viel wird sich gar nicht tun?
Also ich kann ja zumindest von mir berichten, ich bin sofort in die Vorbereitung gestartet und habe mich fit gemacht für die neue Saison, weil es ist ein Neustart, ne? Also
er guckt jetzt.
Er kommt ja auch hier aus der Ecke, hat ja lange hier in Mainz gewohnt, wohnt jetzt in Wiesbaden. Wer weiß, vielleicht kommt er mal in Stadigen-Elsheim auf dem Fußballplatz vorbei, morgens um 9:30 an einem schönen Sonntag. Und da will ich natürlich performen. Ne? Da will
sehr gut
vorbereitet sein. Gut. Nee, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass er neue Spieler bringen wird und bringen muss. Denn ein weiter so wird bei Jürgen Klopp vielleicht die ersten 1, 2, 3 Spiele akzeptiert. Wenn dann aber nicht das sofort klappen würde, wäre er sofort auch in der Defensive. Das würde auch einem Jürgen Klopp passieren. Also von daher, ich glaube schon, dass er versuchen wird, ein neues Mannschaftsgefüge aufzubauen. Und nur nochmal als Ergänzung, das hat er ja damals auch in Dortmund gut hingekriegt, mit jungen, mit hungrigen Spielern eben da Erfolg reinzubringen. Und bei Liverpool, da vergisst man natürlich immer, aber am Anfang war es ja auch so, dass sie gar nicht so diese Millionentransfers gemacht haben, diese großen Dinger, sondern er hat auch viel entwickelt. Trent Alexander-Arnold ist ja so ein Spieler. Robertson, der Linksverteidiger, den haben sie für ein paar Millionchen irgendwie von Hull City geholt und so weiter. Also er hat da auch mit jungen, hungrigen Spielern gearbeitet und hat eben versucht, denen so seinen Fußball einzutrichtern. Und das hat ja augenscheinlich sehr gut funktioniert. Also von daher, ich glaube schon, dass er auch den Anspruch hat, die Mannschaft so zusammenzustellen, wie er das für seinen Fußball braucht. Und da wird es auch neue Personen geben müssen.
Ich sag gleich was dazu, würde aber gerne direkt das nächste Zitat aus der PK mit reinnehmen, denn ich glaube, das passt da gerade sehr schön. Er sagte, wenn wir über die WM nachdenken, hatten wir sicherlich alle das Gefühl, ein bisschen intensiver hätte es schon sein können. Mehr Aufwand, mehr Intensität, das ist schon der Plan. Gegenpressing wird ein Thema sein, eine gute Organisation auch. Und der inhaltliche Fokus wird vor allem auf der Viererkette liegen. Er will auch mit Flügelspielern agieren. Ich nehme es deswegen mit rein, weil ich dir einfach nur recht geben will in deiner Ansicht. Ich glaube, er wird vor allem auf Jüngere setzen, um einfach auch sein Spiel spielen zu können, was einfach sehr intensiv ist, wie wir wissen. Und es wurde ja ohnehin jetzt auch öffentlich gefordert, dass so ein paar Ältere jetzt so langsam, ne, also Goretzka beispielsweise, kann ich mir schwerlich vorstellen, der verlässt ja jetzt auch die Bayern, dass der nochmal eingeladen wird. Und ich weiß auch nicht, ob Jürgen Klopp jetzt der x-te Trainer ist, der jetzt Leroy Sané unbedingt die 100. Chance geben wird. Also ich glaube, an Kimmich wird er festhalten, denn alles andere fände ich Wahnsinn, um ehrlich zu sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen etablierteren, arrivierteren, älteren Spieler treffen könnte.
Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, wie es auf der Torwartposition weitergeht. Ja, Manuel Neuer ist ja jetzt schon wieder zurückgetreten. Spielt er jetzt voraussichtlich auch seine letzte Saison beim FC Bayern?
Wie man kommt noch mal zur AM, kommt er zurück. Ich habe es im Gefühl.
Ja, und Olli Baumann, weiß ich nicht. Alex Nübel spielt jetzt bei Besiktas. Nur Atubolu, der ja in Freiburg eine sehr, sehr, sehr starke Saison gespielt hat, den ich auch gerne bei der WM mit dabei gesehen hätte, der muss sich jetzt erst nochmal einen neuen Verein oder will sich einen neuen Verein suchen, weil er nach Freiburg den nächsten Schritt machen will. Also da bin ich sehr gespannt. Jonas Urbich wird so Teilzeitarbeiter unter Manuel Neuer bleiben. Also auf diese Entscheidung bin ich schon sehr gespannt, wer dann unter Jürgen Klopp, ich glaube, in den September-Länderspielen, September gibt es eine längere Maßnahme.
Genau, ich meine, das nächste Spiel ist Nations League 24. September gegen die Niederlande.
Niederlande, genau.
Genau, was natürlich auch gleich ein schönes Spiel. Aber also jetzt, da werden wir eine Sonderfolge machen, wenn Klopp den ersten Kader bekannt gibt mit der entsprechenden PK. Na, da bin ich ja jetzt schon gespannt, was das so gibt.
Selbstverständlich.
Kommen wir noch zu einer anderen Aussage. Er meinte, im Umgang mit dem Verband werde er den Finger in die Wunde legen, wenn dies nötig sei, denn viele Dinge beim DFB stünden nun auf dem Prüfstand. Zitat: Wer Jürgen holt, der kriegt ihn. Heute haben sich alle gefreut. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so ist. Was wird er denn dort machen? Also wo wird er aufräumen? Ich meine, spannend ist ja auch, Per Mertesacker wird ja dann Anfang des neuen Jahres auch mit dazu müssen. Was glaubst du denn? Was wird sich da tun beim DFB?
Na, du hast es vorhin schon richtig gesagt, so dieses auf jüngere Talente setzen, das wird der Schritt sein, der jetzt eben beim DFB noch konsequenter gegangen werden muss. Er hat ja auch dieses Jugendkonzept da von Hannes Wolf ja auch erwähnt und hat auch gesagt, dass er da hundertprozentig dahinter steht. Die kennen sich ja auch noch aus Dortmunder Zeiten. Und Per Mertesacker war jetzt über einige Jahre Leiter der Akademie in London beim FC Arsenal. Also von daher, das sind alles so Anzeichen aus meiner Sicht, dass halt noch mehr darauf geachtet werden muss, wie wir unsere Talente ab sofort, nicht in Zukunft, sondern ab sofort eben ausbilden. Und ich meine, jetzt, wir waren ja gemeinsam auf einem Spiel der U18 vor einigen Monaten. Und naja, die da auf dem Platz standen, die konnten schon kicken. Nur ist das immer so die Sache, wie setzen sie sich dann eben auch in den Vereinen durch? Und da hat natürlich der DFB und natürlich auch Bundestrainer Jürgen Klopp relativ wenig Einfluss drauf, dass sie eben auch ihre Spielzeiten bekommen. Aber wir haben ja da auch bei diesen 90 Minuten, die wir dazu geschaut haben, auch gesagt, boah, guck mal hier der Verteidiger, was der drauf hat, was der rennt, was der körperlich stark ist. Schau mal hier den Stürmer, den wir hier vorne drin haben, der macht einen richtig guten Eindruck. Ja, ich glaube, da wird's hingehen. Das sagte er ja auch, dass die U-Mannschaften in den vergangenen Jahren ja sehr gut auch bei den entsprechenden Turnieren abgeschnitten haben. Ja. Und das ist die Richtung, die er jetzt vorgeben will, einfach noch konsequenter in diesen Bereichen zu arbeiten. Kann ich mir vorstellen. Ne?
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wird spannend, was sich da so tut beim DFB. Und grundsätzlich halte ich diese Richtung auch für die völlig richtige. Denn der Sport wird einfach auch gefühlt immer noch schneller und immer noch athletischer. Und ich glaube, diese jugendliche Frische eines Anfang 20-Jährigen, die hast du halt mit 34 einfach nicht mehr. Und das sind dann so ein paar Prozent. Und natürlich ist Erfahrung auch ein hohes Gut. Aber ich würde auch denken, das ist eine der Kernaufgaben, die sich da Klopp setzt und den anderen auch.
Ich will aber auch mal so ein klein bisschen Wasser in den Wein gießen, Nils. Dafür bitte, bin ich ja bekannt hier bei unserem Podcast.
Mach mal, kipp mal.
Das ist jetzt aber auch gefühlt so die letzte Patrone, die der DFB hat mit Jürgen Klopp. Das muss jetzt auch alles funktionieren. Denn wen kann sich irgendjemand danach vorstellen, dann sind wir doch irgendwann bei Lothar Matthäus oder
Felix Magath.
Felix, und da wollen wir ja wirklich nicht hin. Also bitte, ne, Freunde, das muss jetzt hier auch klappen. Und
ich bin auch zuversichtlich, Jens. Ich bin aber wirklich auch zuversichtlich. Also ich meine, da können wir gleich, weil die Frage habe ich mir ohnehin auch noch an dich aufgeschrieben, was du ihm zutraust. Lothar Matthäus hat ja dieser Tage auch gesagt, trotz seiner Ausstrahlung, seiner Persönlichkeit und seiner Erfolge, auch er wird an Ergebnissen gemessen.
Hundertprozentig, da hat er Lodder recht.
Und ich meine, Fakt ist halt auch, was keiner weiß, nicht mal Klopp selbst, wie funktioniert seine Art zu arbeiten als Nationaltrainer? Denn es ist natürlich was anderes und das musste, glaube ich, auch Nagelsmann erfahren. Ob du jetzt jeden Tag mit dem Team arbeitest oder die nur alle 3 Monate mal ein paar Tage siehst. Und da frage ich mich halt auch, kann er dieses Feuer dann überhaupt so entfachen? Kann er die überhaupt so ich sage das jetzt im allerpositivsten Sinne, brainwashen, wie er das in den Vereinen machen konnte. Ja. Und das wird sich erst zeigen.
Ja, ich glaube, dass Jürgen Klopp halt vor allen Dingen ein guter Kommunikator war bei seinen vergangenen Stationen. Und das lässt sich meiner Ansicht nach schon auch auf die Nationalmannschaft übertragen. Du hast recht, natürlich hast du die nicht jeden Tag im Training und kannst nicht jeden Tag mit den Spielern sprechen und so weiter. Aber ich glaube schon, dass er das eben gut kann, eine Verbindung zu seinen Spielern aufzubauen. Und ich traue ihm das schon auch zu, das über die Distanz zu machen. Also wenn jetzt nicht hier jeden Monat irgendwie eine Maßnahme ansteht oder sowas. Ich glaube schon, dass er dazu in der Lage ist, so ein Team zu formen. Die taktischen Elemente kamen ja auch in seinen Stationen davor eher über seine Co-Trainer auch rein. Das wird natürlich immer so, dieses Gegenpressing wird immer als Klopp-Fußball bezeichnet, aber gerade seine Co-Trainer auch zu Mainzer Zeit, zur Dortmunder Zeit, aber auch in Liverpool, da hatten die Co-Trainer einen riesengroßen Einfluss darauf, wie die Mannschaft eben auch gespielt hat und sich auf dem Platz bewegt hat. Von daher, ich glaube schon, dass es möglich ist. Aber wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, es muss funktionieren. Das muss jetzt funktionieren. Und dessen muss er sich auch bewusst sein, dass der Druck immens hoch ist. Und er scheint mir aber nicht die Person zu sein, die vor sowas zurückschreckt, sondern die sagt, ja gut, dann los.
Und ich glaube, was einfach auch hilft, ist ein aufgeladener Akku. Und ich denke, den hat er jetzt nach den letzten 2 Jahren, die er da für Red Bull im Einsatz war. Das ist natürlich von der Intensität lange nicht vergleichbar mit den Jahren davor in Liverpool. Und ich glaube, es ist gut, dass er jetzt auch nochmal einen anderen Blick auch einnehmen konnte, die vergangenen 2 Jahre. Ich glaube, der kommt da mit viel Energie und viel Lust hin und Druck ist er doch gewohnt. Also als Premier League Trainer ist der Druck auch hoch. Ich weiß gar nicht, ob es dann in diesen Sphären des Drucks noch Steigerungen gibt, ob du da überhaupt noch Unterschiede spürst. Der Druck ist halt
mehr
hoch.
Druck, ja, Liverpool Trainer oder Nationaltrainer.
Genau, also der Druck ist halt einfach hoch. Also, und das ist auch klar. Und der wird sein Bestes da geben. Und ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir auf jeden Fall eine positive Entwicklung sehen werden. Und ob die jetzt nun zwingend innerhalb der nächsten, wie lange hat er jetzt unterschrieben? 4 Jahre. Ob das jetzt zwingend schon einen Titel gibt, boah, weiß ich nicht. Aber wir sind halt auch ein ganzes Stück jetzt weg von der Weltspitze. Also da müssen wir uns ja erstmal wieder ranrobben.
Ja, auf jeden Fall. Rudi Völler hat ja auch schon gesagt, dass Jürgen Klopp wieder öfter auch in den deutschen Stadien zu sehen sein wird. Also nicht nur in den deutschen Stadien, sondern in den Stadien, wo seine Spieler aktiv sind. Und er sagte ja auch, es war so ein klitzekleiner Tante Käthe Seitenhieb auf Julian Nagelsmann, dass es ja nicht so Julians Art gewesen ist oder sowas in der Richtung. Ne? Er sagte, das war ja jetzt nicht so sein Weg, aber Jürgen wird wieder mehr auch in den Stadien zu sehen sein.
Das ist halt auch, wenn du ehrlich bist, halt nur populistischer Scheiß. Ne? Also das wird halt immer von der Yellow Press dann gepusht. War er im Stadion, war er nicht im Stadion? Also weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst auch theoretisch zu Hause ein Spiel irgendwie so verfolgen, dass du ein bisschen auf den einen oder anderen Spieler mehr achtest. Also das geht vielleicht im Stadion noch einen Ticken besser, aber daraus dann abzuleiten, jemand ist ein guter oder ein schlechter Trainer, ist halt völliger Quark. Ja. Wird halt immer wieder gemacht. Aber was ich auch ganz witzig fand in diesem Interview, was Rudi Völler dieser Tage noch gegeben hat, er hat ja auch gewankt, ob er weitermacht oder nicht als DFB-Sportdirektor und meinte dann, Jürgen hat eine enorme Vita. Wenn er sagt, du musst dabei bleiben, dann freut mich das natürlich. Ich werde ihn auf meine Art unterstützen. Also das hat Rudi
Wohlfühl-Oase DFB.
Genau, was der Jürgen sagt, do it. Und er sagt dann auch noch, dass sie natürlich wieder attraktiveren Fußball spielen müssen. Zitat, wir müssen die Massen wieder begeistern und es bei der nächsten EM besser machen. Du musst den Menschen in den nächsten 2 Jahren eine gewisse Zuversicht geben. Das kann Jürgen mit seiner Art. Er hat das Land ja schon, Jens, dein Wort, angezündet.
Natürlich.
Ja. Und letzter spannender Satz Richtung Nagelsmann, weil du auch gerade Nagelsmann schon erwähnt hast. Zudem meinte Völler, er hatte keine Lobby mehr. Jede seiner Entscheidungen wurde ihm negativ ausgelegt. Da kann man auch nicht widersprechen.
Ja, er hat halt auch einfach viele blöde Entscheidungen getroffen und sie auch noch dämlich erklärt.
Ja, ich meine,
da konnte man ihm auch nicht helfen.
Er hat aber auch nicht nur Fehler gemacht, Nagelsmann. Und ich meine, als Bundestrainer musst du viele, viele, viele Entscheidungen treffen. Tausende wahrscheinlich in ein paar Jahren. Und da war trotzdem die Mehrheit der Entscheidung, glaube ich, richtige Entscheidung. Aber ja, wir sind halt im absoluten Profisport, High Class, da sollten halt möglichst viele Entscheidungen sitzen. Und wo Völler ja auch recht hat, dass man bei Klopp vielleicht ein bisschen öfter die Augen zudrückt, ihm ein bisschen mehr Kredit einräumt, weil er natürlich auch schon nachgewiesen hat, dass mit ein bisschen Zeit seine Teams einfach auch super erfolgreich sind.
Mhm. Ja, genau. Er brauchte immer ein bisschen Anlaufzeit, das stimmt. Hat es dann aber immer bewiesen, wie du sagst. Also von daher, ja, ich glaube auch, dass das so kommen wird, dass er ein bisschen mehr Kredit haben wird. Aber da bin ich bei Lodder. Die Ergebnisse müssen stimmen. Das muss schon passen.
Das ist ja schon fast das Wort zum Sonntag. Die Ergebnisse müssen stimmen. Jens, wann geht's eigentlich los mit der Bundesliga? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube irgendwas so 23., 24., 25. August, irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, 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 okay. Wir müssen uns fit machen natürlich für die neue Saison. Wir müssen ganz dringend dann auch demnächst, aber damit lassen wir uns noch 1-2 Wochen Zeit, natürlich die Tabelle der neuen Saison tippen. In unserem epischen Duell steht es 1-1, also jetzt wird's richtig wichtig, nächste Saison. Ja. Und wir gucken natürlich auch mal, was mit Transfers so passiert ist in der Zwischenzeit.
Ich glaube, das sollten wir mal ganz dringend machen in einer der kommenden Folgen, Nils, dass wir mal schauen, was gerade so in der Bundesliga so links und rechts passiert ist, weil das ist mir in meinem Urlaub auch zumindest so ein klein bisschen durchgerutscht. Also,
ja, der mediale Fokus lag natürlich jetzt auch stark auf WM und jetzt wieder auf FIFA. So ein paar Transfermeldungen kriegt man immer am Rande mit, aber so richtig groß wurden die dann tatsächlich nicht gespielt. Also wir werden uns das alles mal in Ruhe anschauen und dann darüber reden.
Na, Jens? So machen wir das, Nils. So sehr gute Idee.
Und bis dahin, Freunde, macht's einfach wie Jürgen Klopp. Bleibt charmant, bleibt locker und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor, defensiv.